Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Willkommen zur heutigen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Dieses Mal ein Interview mit Volker Jungeblut. Er ist Geschäftsführer der Traditionsmarke Filofax, die nach wie vor für Orga und Planungsmittel aus Papier steht. Ich gestehe, ich war immer ein Fan von Papier und werde dies vermutlich auch in Zukunft bleiben. Vermutlich liegt es auch daran, dass meine Mutter ein Geschäft hatte, in dem es neben Zeitschriften und Spielwaren vor allem auch Schreibwaren gab. Wie so viele unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, glaube ich, dass für manche Prozesse, insbesondere solche der persönlichen Planung und Reflexion, das Schreiben auf Papier einfach nicht zu schlagen ist. Im Konzept der Selbstführung ist Selbststeuerung nach Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung der dritte wesentliche Bestandteil. Daher hat für mich die Frage nach den wirklich wirksamen Instrumenten eine besonders hohe Bedeutung. Aber hören Sie zunächst mal, was Volker Jungeblut als Chef von Filofax dazu zu sagen hat.
Hallo, Herr Dr. Benzmann, grüße Sie.
Ja, wir haben es gerade geschafft, zueinander zu kommen. Das müssen wir jetzt digital über Skype machen, denn Sie sind ziemlich busy in der Welt unterwegs. Was ist so Ihr Bereich? Ist das Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo würde man Sie treffen?
Also eher schon etwas weiter gefasst in Europa. Wir haben unsere Aktivitäten nach Frankreich, Spanien, Italien ausgeweitet und bearbeiten von hier aus den mehr oder weniger den gesamten europäischen Markt. Das ist der erste Schritt und wir werden, da wir eine englische Firma sind, die natürlich durch den Brexit betroffen sein wird, Klärung aller Punkte im politischen Bereich uns entscheiden, ob wir die Europazentrale von England nach Frankfurt verlegen müssen.
Ah, okay. Das ist insofern ja auch spannend vielleicht. Und unser Thema ist ja mal Selbstführung. Und bei Selbstführung ist auch die Frage, welche Vision habe ich gerade, welche Rolle habe ich? Vielleicht für die Zuhörerinnen und Hörer nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich sonst. Gab es ja seinerzeit ein Management-Buyout, wo Sie selbst das Unternehmen übernommen haben. Und zwischenzeitlich aber haben Sie schon auch vor einigen Jahren an einen Wettbewerber verkauft. Oder habe ich das falsch recherchiert?
Ist richtig, glaube ich, ne? Korrekt. Vor 5 Jahren, im April sind es genau 5 Jahre, haben wir die Eigentümer des Unternehmens, ich war ja nicht alleine, es waren ja noch ein paar andere dabei, da Filofax schon gewisse Probleme hatte und wir letzten Endes verkaufen mussten oder es geschafft haben, das Geschäft komplett an einen Wettbewerber aus Kanada zu verkaufen, der das Unternehmen aber in der vorigen Form weiterführt. Wir haben einige Subsidiaries wie Schweden, Dänemark, Italien, Frankreich geschlossen. Und sag mal, jetzt bin ich der einzige Geschäftsführer von ehemals 5.
Ah, okay. Ja. Wie hat sich denn in dem Kontext Ihre Vision oder Ihre Zielvorstellung verändert? Das eine war, ich übernehme die Verantwortung, ich beteilige mich auch ganz konkret ja mit eigenem Geld. Jetzt sind Sie angestellter Geschäftsführer im ehemals eigenen Unternehmen. Wie fühlt sich das an? Wie hat sich das verändert, auch in Bezug auf Ihre Ziele?
Im Grunde genommen hat sich gar nichts verändert, weil ich bin auch der Meinung, ein Geschäftsführer, ob ihm nun ein Unternehmensteil gehört oder nicht, hat die gleiche Aufgabe wie der Eigentümer. Und deswegen sind Ziele, Visionen, Herzblut, wie immer Sie auch es nennen wollen, im Grunde genommen gleich geblieben.
Ja, das finde ich spannend, denn das habe ich auch durchaus schon anders erlebt, dass die Leute gesagt haben, nur wenn es mir selbst gehört, dann engagiere ich mich auch voll. Andererseits kenne ich auch Typen in Anführungszeichen wie Sie, die genau diese Philosophie haben, dass sie sagen, das ist eigentlich egal, wem das gehört, aber das ist das, was ich unbedingt machen will. Vielleicht daran anknüpfen, was ist denn eigentlich Filofax dann heute? Also ich meine, wir haben seinerzeit, das ist ja schon gut 10 Jahre her, unser Interview gehabt. Da war es auch sehr stark noch bestimmt sozusagen durch dieses Zeitmanagement, Ringbuch, durch die Planungsmethoden und so weiter, durch die Historie. Was ist es dann heute?
Ja, es hat sich, sagen wir, der Bereich Zeitplanung, Ringbuch hat sich im Prinzip nicht geändert. Die Nutzer haben sich etwas geändert. Vor 10 Jahren waren es sehr viel junge Leute, junge Frauen vor allen Dingen, die sich so alle 2 Jahre einen neuen Filofax gekauft haben, weil er wieder modisch war oder weil eine andere Modefarbe kam. Inzwischen haben wir ein älteres Publikum, die mit dem Filofax wieder richtig arbeiten. Mhm. Das heißt, wir verkaufen auch heute teurere Organizer als früher. Weniger, aber teurer. Also im Grunde ist es letztendlich, unterm Strich bleibt es ziemlich gleich. Mhm. Wir haben nach wie vor einen sehr hohen Anteil von Nutzern, die langjährig Kalender kaufen. Das heißt, sie kaufen sich jedes Jahr wieder einen neuen Ersatzkalender. Mhm. Also die Basis ist im Grunde genommen fast gleich geblieben. Wir haben allerdings nicht mehr das Accessoire-Programm, was wir vor 10 Jahren noch hatten. Da haben wir Taschen und Kleinlederwaren gemacht. Heute machen wir Hüllen für Tablets. Mhm. Sei es Samsung, sei es egal welcher Marke. Mhm. Und das mehr oder weniger erfolgreich. Das haben wir gerade begonnen, also sind gerade dabei, das aufzubauen, weil sich da schon ein Riesenmarkt ergibt.
Mhm. Genau, das ist für mich auch der Punkt, als ich dann das gecheckt habe. Wir packen auch den Link in die Shownotes zu filofax.com, das ist natürlich recht einfach auch zu finden. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist, ist eben eigentlich nach wie vor, selbst wenn Sie das Programm dann etwas anders zugeschnitten haben, das Haptische spielt ja eine Rolle. Natürlich auch das Optische, das ist klar. Aber ich finde so, bei digitalen Medien geht mir einfach immer so die Haptik verloren. Das ist dann vielleicht nochmal, wenn der Computer eine schöne Oberfläche hat. Aber so die Lust am Anfassen, die Lust an ein schönes Gerät zu haben, was einen durch die Zeit auch begleitet, ist natürlich bei so einem Planer, bei einer Tasche oder bei ähnlichen Dingen, ist natürlich dann irgendwie viel besser befriedigt, finde ich. Das heißt, auch da ist eine Nische, dass man sagt, dann will ich wenigstens mein iPad in eine schöne Hülle packen.
Genau, das ist der Grund, dass wir das tun. Mhm. Diese Hüllen sind auch so gestaltet, dass der Halter für das Tablet in jedem Winkel steht. Das heißt, Sie können den 360 Grad drehen, das Tablet. Sie können in jedem Winkel, Sie können auch darauf schreiben, wenn es liegt. Mhm. Wir haben Kunststoffhüllen, wir haben Lederhüllen, wir haben alle Varianten mit Reißverschluss, ohne. Also wir bieten schon sehr, sehr viel. Mhm. Und das setzt sich so auch allmählich durch. Mhm. Also, wenn man bedenkt, wie viele Tablets im Jahr verkauft werden, auch wenn die Trends ein bisschen zurückgehen, die Zahlen sind ja da. Es gibt Millionen von Benutzern.
So ist das, ja. Diesen Markt. Das ist auch nochmal für mich ein wichtiger Verknüpfungspunkt. Also wir haben ja Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass das Schreiben mit der Hand sich offenbar besser einprägt, memoriert, als das Tippen auf dem Computer. Wenn ich das richtig sehe, Sie sind ja jetzt nicht aktiv da, jetzt im Marketing, dass Sie sagen, da gibt es aktuelle Untersuchungen, deswegen nutzt bitte unsere Geräte, unsere Planer und so weiter, um händisch zu schreiben, sondern Sie bedienen ja eigentlich beides dann. Dass Sie sagen, so wer will, der nutzt ein klassisches Filofax als Ringbuch. Und auf der anderen Seite, wenn jemand ein Tablet hat und unbedingt darauf schreiben will, dann verkaufen wir ihm wenigstens eine Hülle.
Ja, in der Hülle ist auch ein Schreibblock, die wir verkaufen. Und wenn Sie sich die Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre anschauen, seitdem es iPads, Tablets an jeder Art gibt, ist auch ein Markt für Notizbücher erst entstanden, den es vorher gar nicht gab. Mhm. Und es gibt ja heute sehr viele Anbieter von Notizbüchern, wir natürlich auch, die wie wir schöne Hüllen anbieten, viel Farbe. Mhm. Und letzten Endes zeigt sich, dass dort, wenn Sie heute in einen normalen Papier-Schreibwarenladen gehen oder online gehen, finden Sie eine Vielzahl von Notizbüchern in allen Couleuren, in allen Größen.
Ja. Ist das, frage ich mich gerade, ist das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass dieses Konservative in der Businesswelt auch zurückgeht, mehr in Richtung kreativ, flippig, Start-up-Mentalität, dass die Leute sich auch trauen, auch mal eine bunte Kladde oder einen bunten Filofax mit sich rumzutragen?
Absolut. Also wir verkaufen nach wie vor immer noch 50% schwarz. Mhm. 50% gehen in vielen Farben.
Mhm. Denn das fällt mir auf, wenn man zum Beispiel andere Ringbuchanbieter sieht oder sowas, das ist ja dann wie so ein Regenbogen, die Aufsteller und Displays auch mittlerweile.
Absolut. Ja. Und die Farbe ist zwar manchmal nur ein Lockmittel, dann kauft der Kunde doch einen schwarzen, aber es ist ein sehr gutes Marketinginstrument und es funktioniert. Mhm. Und wir sehen ja, was wir an Varianten verkaufen können. Wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel eine Serie, gab es in Pastellfarben. Mhm. Die konnten wir gar nicht genug liefern. So stark waren die nachgefragt.
Sofort aus den Händen gerissen.
Ja.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass insbesondere so auch vermeintlich konservativere Firmen oder tatsächlich konservativere Firmen auch heutzutage mehr Freiheit erlauben in diese Richtung oder umgekehrt, dass die Leute, die da arbeiten, jetzt einfach auch sagen, das ist mir doch egal, was ihr für eine Policy habt. Ich will hier meinen orangenen Planer haben und den lege ich auch auf den Tisch dabei. Ich vermute, dass das auch eine Rolle spielt. Vielleicht ist es auch einfach schick, klar, können wir nur spekulieren, ne?
Die Zeiten, in denen die Firmen die Pläne gekauft haben, sind ja auch vorbei. Das ist heute alles individuell. Mhm. Muss der Mitarbeiter selber kaufen und er kauft sich dann eben das, was ihm gefällt.
Ja.
Und wir haben ja immer, unsere Firmenphilosophie war immer, dass wir nah an der Mode sein wollten, sind wir auch. Mhm. Und wir legen jedes Jahr Organizer, Notizbücher, was auch immer, auf in Modefarben. Mhm. In absoluten Farben. Wir geben sehr viel Geld aus für Trendforschung. Mhm. Und das zeigt sich immer wieder, dass wir, manchmal sind wir sogar zu früh mit unseren Trends, aber insgesamt läuft das sehr gut.
Ja.
Und der honoriert.
Ja, das ist auch eine gute Überleitung überhaupt zum Thema Trends. Unser Oberthema ist ja mal Selbstführung und wir haben beim diesjährigen Leadership Development Kongress am 20.09. in Osnabrück das Thema persönliche Wirksamkeit im Fokus. Und ich beobachte eben auch seit einigen Jahren, dass zumindest die persönliche Planung zunehmend wieder auf Papier erfolgt oder dass die Führungskräfte zumindest zu Kombilösungen greifen. Erleben Sie das auch, diese Kombilösung?
Ja, das ist absolut. Wir verkaufen auch inzwischen, wir sind schon seit 10, 15 Jahren Marktführer, aber wir verkaufen inzwischen wieder mehr Organizer als vor 2, 3 Jahren. Mhm. Das hat sich, auch wenn wir davon schon sagen können, der Wettbewerb ist im Grunde genommen bis auf ein paar kleine Anbieter nicht mehr da. Mhm. Haben wir heute in einem vielleicht kleineren Markt einen höheren Marktanteil.
Ja.
Und wir verkaufen höherklassige Produkte. Das heißt, der Verbraucher ist entsprechend anspruchsvoller, als es vor ein paar Jahren noch war. Mhm. Das nicht nur im Organizer-Bereich, sondern auch wir verkaufen auch hochwertigere Papiere als früher.
Okay. Auch das nehme ich ja wahr. Zum Teil differenzieren sich die Leute ja damit. Früher gab's dann eben auch so die Unterschiede in der Lederqualität und so weiter. Das hat ja nicht nachgelassen. Das hat ja nochmal zugenommen, auch mit den teuren Füllern und so weiter.
Absolut. Wenn Sie sehen, welche Erfolge die Schreibgeräteindustrie inzwischen wieder hat, die hatten auch mal eine kleine Delle, sieht man genau den gleichen Trend. Und das sind eben nicht die normalen Schreibgeräte, sag ich mal, sondern es sind schon alles Markengeräte, die inzwischen den Ton wieder angeben. Mhm. Und nicht nur die Füllhalter und Kugelschreiber über 300 Euro, sondern eher so zwischen 50 bis 200.
Ja, meine persönliche Frage, wie sind Sie damit umgegangen, wir haben ja vor knapp zehn Jahren unser erstes Interview auch gemacht, wie sind Sie damit umgegangen mit dieser ganzen Welle der digitalen Instrumente? Gab es da dann auch mal Selbstzweifel, dass Sie gesagt haben, oh, haben wir überhaupt aufs richtige Pferd gesetzt, müssen wir das nicht einstellen? Wie sind Sie damit umgegangen?
Sicherlich haben wir es mal untersucht, aber für ein Unternehmen unserer Größe war außer Frage, dass wir uns mit Elektronik beschäftigen. Mhm. Dazu fehlt uns die Größe. Und außerdem sind wir schon sehr, sehr markenkernbewusst. Mhm. Was können wir, was können wir nicht? Und Papier, Ringbücher, Organizer, das können wir. Mhm. Zum Teil machen wir auch Schreibgeräte, aber eher in der unteren Preisklasse als Ergänzung zu unseren Produkten. Mhm. Und durchaus auch Lederartikel, die wir eine Zeit lang gemacht haben. Aber alles, was mit Elektronik zu tun hat, außer die Hüllen für diese Geräte, das war nie unser Fokus und wird es auch nie sein.
Ja, das heißt also, Sie kommen über die schwierigen Zeiten auch durch eine Art Fokus auf die Kernkompetenzen.
Absolut. Mhm. Also wir haben uns in den Märkten, in denen wir stark sind, festgesetzt und haben im Grunde genommen unsere Marktführerschaft noch weiter ausgebaut. Mhm. Organizer-Bereich. Das ist natürlich einfacher mit 3, 4 Wettbewerbern einen ganzen Bereich zu stemmen, als wenn man alleine ist.
Klar.
Dann muss man eben ein bisschen aktiver sein. Das sind wir.
Mhm. Auch das ist spannend. Ist denn irgendwer am Horizont, wo Sie sagen, da kommt nochmal wieder jemand aus dem Quark sozusagen und wird wieder auftauchen? Gibt es irgendwas am Rande? Gibt es Konkurrenz, die kommt? Oder ist es wirklich so, dass man sagen kann, wir haben durchgehalten?
Also im Organizer-Bereich sehe ich da keinen. Mhm. Im Kalenderbereich, wir machen ja auch normale gebundene Kalender, wir machen sogar Schülerkalender, nicht unter der Marke Firefox, sondern unter der Marke Letz, mit denen wir in England zusammengehören. Mhm. Da sind schon sehr viele aktiv. Da gibt es auch viele viele Buchverlage, die inzwischen im Kalenderbereich aktiv geworden sind, weil der Kalendermarkt insgesamt steigt wieder an. Mhm. Trotz aller Elektronik.
Ja, wie ist das erklärbar? Haben die Leute dann den Überblick verloren oder was meinen Sie, woran liegt das?
Ich glaube, es ist einfach die Nostalgie zum Papier, zum Schreiben. Es sind ja nicht die Wandkalender, die ansteigen. Die sind relativ konstant, sondern es sind die Taschenkalender, die man mit sich führt. Mhm. Man auch mal schneller gucken kann, ob man am 13. August Zeit hat oder nicht. Mhm. Und die sind einfach praktischer.
Ja.
Das glaube ich schon. Und sehen wir es, das zeigen das die Zahlen und es zeigen auch die Wettbewerber, die sich im Kalenderbereich tummeln. Man einen Verlag fängt nicht umsonst mit Kalendern an, die bislang nur Bücher gemacht haben.
Klar. Was ich auch als ein Erklärungsmuster habe, ist, dass wenn ich zurückschaue auf die Zeit, wo ich mit Filofax gearbeitet habe, im Moment tue ich es nicht, sage ich jetzt mal ganz offen, bin aber immer wieder so an der Kante, dass ich mir denke, wenn ich auf die alten Jahre zurückschaue, dann hatte ich mein Leben sozusagen im Schrank und konnte auch mal durchblättern und konnte auch sagen, wo war ich eigentlich wann und wie klar kann ich das in Grenzen auch in meinem elektronischen Kalender machen, aber ich sag mal, dieses schnelle haptische Suchen und Finden dann letztlich, das garantiert mir ja ein Kalender in Papier. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwie so ist wie mit den digitalen Fotos, wo man keine Abzüge mehr hat, dass einem zumindest gefühlt ein Teil des Lebens auch verloren geht dann.
Das glaube ich schon. Das glauben wir ganz, ganz bewusst. Und wir sehen ja, was beim Handel passiert, auch gerade im Online-Geschäft. Wir haben ein sehr gutes Online-Geschäft. Mhm. Nicht nur hier in Deutschland, sondern eigentlich überall dort, wo wir aktiv sind. Das sind 23 Online-Shops haben wir weltweit, auch in Neuseeland und Tschechien, also richtig überall. Mhm. Und wir sehen ja, welche Wege der Verbraucher im Online-Bereich geht. Das heißt, sehr oft stellen wir fest, der legt das Produkt noch in den Warenkorb und bricht dann ab. Mhm. Und vom Handel bekommen wir sehr viel Feedback, dass Verbraucher in die Läden kommen, genau wissen, was sie wollen, Produkt nochmal anfassen und es dann kaufen.
Ja, schön. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Botschaft auch, kann man sagen.
Ja, absolut. Ja. Mhm. Ich weiß es auch von Papierherstellern aus meinem Bekanntenkreis, denen das selbst beim Papier so geht, dass das Kundenmitglied das Papier, Briefpapier angreifen wollen und sagen, okay, das gefällt mir, das kaufen.
Mhm. Das glaube ich. Also ich kann mir vorstellen, so in den Zeiten, wo man vom Digital Burnout spricht, dass dieses, wenn man so will, Festhalten am Papier oder wieder Festhalten am Papier einem zumindest auch so ein Gefühl von Orientierung gibt und von Kontrolle letztlich auch darüber. Und dass eben nicht alles irgendwie im digitalen Nirvana und wenn es auch nur in der Cloud ist, dann verschwindet. Also da scheinen Sie ja durchaus auch einen Bedarf zu treffen und auch zu befriedigen.
Ja, ich meine, sicherlich muss ich schon sagen, der Bedarf ist heute kleiner als vor 10 Jahren. Mhm. Und es gibt viele Elektronik-Freaks, die wir nie zurückbekommen können. Mhm. Okay. Aber das ist durchaus akzeptabel, weil der Bereich der Bevölkerung, der immer noch am Papier festhält oder wieder zurückkommt, durchaus groß genug für diese Industrie.
In dem Kontext übrigens war mir auch aufgefallen, als ich mich jetzt auf das Gespräch vorbereitete, ich fragte mich so, was gibt's eigentlich für neue Trends auch im Sinne von Arbeiten mit Papier und sowas wie das Bullet Journaling, das scheint ja auch einen Hype zu erfahren. Sind Sie darüber auch schon gestolpert?
Ja, da spielen wir auch so ein bisschen mit. Man muss auch sehen, dass heute fast alle Wettbewerber, alle, die Papier anbieten, bieten Dotted Paper an, das ja auch Richtung Bullet Journaling geht. Und wir haben schon sehr viele Verbraucher, die im Grunde genommen möchten, dass unsere Organizer direkt mit dem Papier gefüllt sind. Das tun wir noch nicht. Mhm. Die können sie dann als Ersatzpapiere kaufen, aber der ist ungebrochen.
Ja.
Das wird sicherlich so weitergehen.
Ja, also was ich auch feststelle, da ist dann natürlich wieder das Internet an sich auch ein Treiber, die Foren, die da sind. Dass solche Moden oder Hypes wie Bullet Journaling, dass diese sich dann natürlich unglaublich schnell vertreiben. Also sozusagen, die werden ganz viel, die multiplizieren sich. Und das führt natürlich dann, vermute ich, auch mal dazu, dass die Leute einfach wieder in die Läden laufen und dann sagen, ich will das zumindest mal ausprobieren.
Ne? Ja, absolut. Also die Social-Media-Aktivitäten, die wir natürlich wie alle anderen betreiben, haben einen unheimlichen Boom in solche Bereiche gebracht. Es ist so schnell, wie das mit mal vor 5, 6, 7 Jahren überhaupt nicht mehr vergleichbar. Mhm. Eine ganz, ganz andere Aktivität, ganz andere Geschwindigkeit, die solche Trends nach oben bringen, aber auch wieder killen.
Wie machen Sie dann das Monitoring solcher Trends? Gibt es da, keine Ahnung, haben Sie dann so ein Team, was da nachschaut oder verlassen sich einfach auf Ihr Netzwerk?
Ja, wir haben eine eigene Abteilung, die nichts anderes tut. Allerdings ist in UK. Und wir kriegen von dort den Feedback und werden dann auch unsere Abteilung wird entsprechend geführt.
Ah, okay. Ja, also ich finde es faszinierend, deswegen habe ich mich auch gefreut, dass es mit unserem Interview jetzt geklappt hat, dass Sie eigentlich in einem Bereich sind, der in Anführungszeichen old-fashioned ist, aber auf der anderen Seite ja vor allen Dingen erstmal eine gewisse Stabilität erfährt und eben jetzt eine Renaissance. Und ich wiederhole es nochmal, aus meiner Sicht wirklich auf ein Bedürfnis von Menschen antwortet, dass das Leben nicht sozusagen digital zerfällt oder verrinnt, sondern dass das irgendwo auch was Bleibendes zumindest ist. Also ich kenne Leute, die haben auch einen ganzen Haufen von Kalendern einfach im Schrank stehen und haben auch das Gefühl, so weiß ich auch, was gewesen ist die letzten 10 Jahre. Das finde ich schon spannend.
Das ist absolut so. Ich meine, wir verkaufen ja auch sogenannte Archivordner. Das sind im Grunde genommen ganz, ganz günstige Plastikhüllen, Kunststoffhüllen, wo Sie Ihren Kalender vom letzten Jahr und dem Jahr davor archivieren können. Nochmal gucken können, was war denn eigentlich. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel wir von diesen Artikeln verkaufen.
Doktor, also das glaube ich, das passt auch in die Beobachtung rein, dass das ja wahrscheinlich, wie gesagt, auch ein gutes Gefühl gibt, vielleicht auch eine Art Gefühl von Selbstkontrolle im Sinne von Selbstführung. Die Frage, die sich bei mir anschließt, ist, wie planen Sie eigentlich selbst? Hand aufs Herz, wie weit nutzen Sie Ihre eigenen Produkte da?
Also ich habe meine Planung in den letzten 20 Jahren nicht verändert. Also ich nutze heute ein bisschen mehr Notizbuch. Wir haben ja auch Notizbücher, Notebooks, die in das gleiche System reinpassen. Ich mache heute mehr Notizen in einem Filofax Notebook als im Filofax selber. Und klippe dann die Seiten jedenfalls um oder werf sie weg, wie ich sie nicht mehr brauche. Das hat insofern, aber vom Papiergebrauch her hat sich da gar nichts geändert. Im Gegenteil, ich mache im heutigen, glaube ich, mehr Notizen als früher. Hat wahrscheinlich auch mit dem Gedächtnis zu tun. Wie gesagt, also da ändert sich nichts. Ich plane auch nach wie vor das Jahr voraus in meinem Filofax und habe immer schon im Juni den Kalender des nächsten Jahres, damit ich die auch langfristig planen kann. Und ich glaube, das machen viele Leute. Wir liefern unsere Ersatzkalender schon im April in den Handel und fürs nächste Jahr. Der Handel braucht sie dann auch im Verkauf, dann fängt dann schon an zu verkaufen.
Ja, ich komme gerade von einer Vorlesung bei mir in der Hochschule. Ich lehre ja auch nach wie vor und da ging es unter anderem auch darum, das war ein internationaler Studiengang, wie planen die eigentlich die Studenten? Und da habe ich zum Teil den Eindruck, das eine ist, wie gesagt, die Dokumentierung dessen, was war eigentlich die letzten 5 Jahre oder so. Aber das nächste ist, wie sorge ich dafür, dass ich auf Kurs bleibe in einer Zeit der digitalen Ablenkung? Und da habe ich dann auch den Eindruck, manchmal, die haben vielleicht noch ihre Smartphones, aber ich sehe doch einige, die für mich durchaus sehr smart wirken, die dann eben auch in Papier planen und dann, wenn ich sie frage, wo sind denn ihre Ziele fürs nächste Jahr, die das dann auch einfach aufklappen können. Das kann ich mit dem Smartphone nicht. Das kann ich vielleicht noch mit einem iPad machen oder so. Ja.
Also meine Kinder gehen aufs Gymnasium und wir produzieren für dieses Gymnasium, wie bei vielen anderen Schulen auch, Schülerkalender. Also ganz normale Kalender, ein bisschen bunt, mit in entsprechenden Formeln auch am Ende, damit die auch mal was zum Nachgucken haben. Und die Mengen sind ungebrochen. Ja. Also in dieser Schule sind 1600 Schüler und wir liefern jedes Jahr 1200 Stück. Okay. Das finde ich schon einen sehr hohen Anteil.
Das ist ein Statement, denke ich auch. Ja.
Ich weiß also, von vielen Schulen, dass es dort auch so gemacht wird.
Okay, aber das heißt, wenn man einen Strich drunter zieht, Sie planen selber mit den Methoden, vom Grundsatz halten Sie daran fest, Sie entwerfen Ihr Jahr im Voraus auch durchaus auf Papier und Sie haben es im Grundsatz eigentlich immer zur Hand.
Richtig, ja.
Und ich glaube, dass das einer der attraktiven Punkte dabei ist. Ich werde ja auch immer wieder unsicher, dass ich denke, boah, eigentlich hättest du auch mal wieder Bock, so einen Kalender zu führen. Aber andererseits ist es ja alles so schön digital. Ich glaube, an dieser Stelle vielleicht auch mal die Botschaft an die Hörerinnen und Hörer. Ich finde, bei Selbstführung ist es wichtig, dass die Instrumente, mit denen wir uns selbst organisieren, vor allen Dingen so persönliche Planungsprozesse, dass die zu uns passen und uns unterstützen. Und dass wir nicht einfach das nehmen, was gerade Mode ist, sondern dass wir auch wirklich mal den Blick schweifen lassen und sagen, was gibt's Neues? Oder was gibt's eigentlich von den etablierten Techniken, die wir auch nutzen können? Insofern freut mich das, Herr Jungeblut, wenn Sie selber sagen, nö, das mache ich eigentlich, haben sich seit 20 Jahren meine Planungsprozesse nicht geändert und sie sind gut, sie funktionieren, ergänzt sich mal.
absolut.
Kann man so sagen. Dann gerne noch zur Abrundung unseres Gesprächs. Ich hatte gerade das Stichwort Planungsprozesse, vor allen Dingen persönliche Planungsprozesse genannt. Gibt es vielleicht noch mal aus Ihrem auch Erfahrungswissen heraus, auch aus eigenem Erleben, auch in turbulenten Zeiten, in Veränderungen, gibt es eigentlich Tipps, wie wir unsere persönlichen Planungsprozesse optimieren können?
Also aus meiner Erfahrung, da ich ja wirklich wenig digital arbeite, natürlich habe ich auch Outlook und habe alles Mögliche, glaube ich schon, dass persönliche Notizen fürs Gedächtnis wesentlich besser sind, als auf dem Laptop oder auf dem iPad zu schreiben. Und das Aufbewahren von Notizen und eine kalendermäßiges Einführen von Terminen, die auch mal längerfristig sein können, das durchaus hilft. Ich finde es einfach professioneller, für mich persönlich. Das werden andere sicherlich sagen, ist nicht so, aber ich sehe das schon so. Und wenn ich in meinem Bekanntenkreis mich umschaue, dann machen das viele so. Also dieses Schreiben, Notieren ist auch gleichzeitig im Kopf merken.
Ja, und auch so letztlich auch immer eine Entscheidung, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Denn das ist ja, denke ich, Teil unserer täglichen Arbeit zu sagen, wo ziehen wir jetzt die Priorität in Bezug auf all die Tätigkeiten, die wir zu machen haben. Wir haben immer genug zu tun, aber was hat jetzt gerade Priorität? Und da kann ich mir vorstellen, dass der Akt des Schreibens in diesem Zusammenhang halt die Entscheidung auch nochmal sozusagen klarer macht.
Ich glaube schon, ja, absolut. Dass eben wichtige Notizen dann auch noch archiviert werden oder in Vorlauf gegeben werden von 3-4 Wochen, wie man den wieder rausholt, ob man das dann unbedingt digital macht, da bin ich mir nicht so sicher.
Auch das ist einer der Punkte, wo ich denke, anschließend an Ihre Tipps, auch das sollten die Hörerinnen und Hörer einfach mal ausprobieren und sagen, was ist auch vielleicht der Mehrwert dabei, wenn man dann nochmal durchblättert, was waren eigentlich die Big Points, die ich in der Vergangenheit hatte, sei es jetzt in den Notizen oder auch in den Terminen, um in dem Fluss sozusagen unserer Aktivitäten auch mal wieder die Muster zu erkennen und dann zu sagen, an dieser Stelle muss ich jetzt gegensteuern oder das war gut und das gehört auf die Liste meiner Erfolge oder so etwas in der Art. Ja, Herr Jungeblut, ich sag an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass wir uns auch mal wieder dem Analogen sozusagen und dem Papier und dem Haptischen widmen konnten. Danke erstmal fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne, Herr Dr. Wittmann.
Okay, dann auf bald. Bis dann. Ja, bis dann. Soweit mein Interview mit Volker Jungeblut. Nutzen Sie die Anregungen und Ideen auch aus dieser Podcast-Episode. Wenn Sie Ihre persönliche Wirksamkeit weiter steigern wollen, empfehle ich Ihnen auch mein neues Buch mit dem Titel Wirksam handeln durch Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine produktive Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!